LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder als Gastgeber Bernd Fernow, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Heute wollen wir die Perspektiven für Deutschlands Wirtschaft nach den Bundestagswahlen unter die Lupe nehmen. Dazu sind wir in einer Konferenzschaltung mit unserem Chefvolkswirt Dr. Moritz Krämer und einem illustren Gast, Dieter Rösler, Bereichsleiter Unternehmenskunden Key Accounts. Willkommen.
Hallo Bernd, schönen guten Tag.
Hallo Bernd, hallo Moritz, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, Dieter. Wir haben dich nämlich als Gast eingeladen, da du das Ohr an oder in den Unternehmen hast. Zunächst einmal, wer sind genau deine Kunden?
Ja, richtig. Bei mir im Bereich, wir verantworten die Key-Account-Kunden, sogenannten Key-Account-Kunden in Baden-Württemberg. Das heißt, branchenübergreifend Unternehmen, aber einer Umsatzgröße von rund 500 Millionen. Es sind sowohl familiengeführte mittelständische Unternehmen als auch international tätige Konzerne oder Konzerngruppen. Alle Branchen, wir fangen an, Automobilzulieferer sind mit Lebensmitteleinzelhandel, Maschinenbau, Medizin, Pharma und so weiter, sind unsere Kunden. Und somit bildet man eigentlich einen sehr guten Querschnitt der Wirtschaftslandschaft in Baden-Württemberg ab. Also man kann eigentlich sagen, alles, was Rang und Namen in Baden-Württemberg hat, ist unser Kunde.
Dann war das ja ein guter Griff, dich einzuladen. Und du hast ja eben auch Zugang zu denjenigen, die dann in den Unternehmen planen und investieren. Die Stimmung in den Chefetagen ist ja bekanntlich schlecht. Das brauche ich nicht weiter nachzufragen. Aber nochmal, was treibt Deutschlands Unternehmer und Manager jetzt besonders um? Wo drückt der Schuh, Dieter?
Gut, letztendlich sind es tatsächlich die bekannten Themen, aber was wirklich bei allen Gesprächen ganz oben auf der Agenda steht, ist das Thema ausufernde Bürokratie und die teilweise zumindest wahrgenommenen unendlichen Genehmigungsverfahren. Und ganz konkret werden mir da Beispiele genannt, wenn ein Unternehmen in den USA investiert, wird es von den örtlichen Politikern oder von der örtlichen Verwaltung regelrecht hofiert. Da spricht man dann von Wochen und Monaten, bis die Genehmigungen vorliegen. Bei uns leider am Standort eher anders. Da wird es eher als investitionsablehnend oder manchmal auch als realitätsfern, was die Auflagen betrifft, wahrgenommen. Das sind so die ganz großen Themen neben den allen anderen, die soweit auch bekannt sind.
Ja, dann müsste ja vielleicht Elon Musk da gar nicht die Kettensäge ansetzen, wenn es in den USA so viel einfacher ist. Naja, es heißt ja immer, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Die Themen, die liegen auf dem Tisch. Wir haben uns ja im Research auch schon ausgiebig damit beschäftigt. Aber sie betreffen sicherlich nicht nur Deutschland. Moritz, ist der Standort Deutschlands besonders schlecht?
Ja, also Deutschland hat schon einige strukturelle Nachteile. Das liegt einfach daran, dass die zwei Hauptfaktoren, die eigentlich jetzt zu dieser Stagnation geführt haben, das ist zum einen, der stockende Globalisierung, jetzt das Risiko von Deglobalisierung und der Trend einerseits und Demografie andererseits. Und in diesen beiden Faktoren ist Deutschland viel stärker betroffen als unsere Partnerländer, weil die Globalisierung betrifft uns besonders, weil wir eben sehr viel exportorientierter sind als zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, USA sowieso, ist eine sehr geschlossene Volkswirtschaft. Deswegen hängt für uns da sehr viel mehr dran und deswegen sind wir auch von dem sich drehenden Wind hin zu mehr Protektionismus auch überproportional betroffen. Und bei der Demografie verhält sich's ganz genauso, denn dort ist es so, dass bei uns die Geburtenraten sehr viel früher, sehr viel tiefer abgesunken sind als in den meisten anderen Ländern. Ausnahmen wären da vielleicht Italien, Spanien, wo es auch nicht gut aussieht. Aber so die Hauptmitbewerberländer, würde ich mal sagen, da ist die Geburtenrate viel länger höher geblieben. Das heißt, bei denen geht jetzt nicht im gleichen Ausmaß die Arbeitskraft verloren wie bei uns, wo jetzt die Boomer-Generation langsam aber sicher auf den Ruhestand zusteuert. Bei anderen Themen wie Regulierung und Energiepreise sind wir vielleicht auch leicht überproportional betroffen. Also mit Regulierung und Bürokratie sind wir da vielleicht ein bisschen mit deutscher Gründlichkeit rangegangen. Da ist sicherlich ein Hebel, wo man was ansetzen könnte. Bei Energiepreisen war man natürlich auch jetzt zumindest übergangsmäßig sehr viel stärker betroffen vom Wegfall des russischen Erdgases, weil wir eben auch viel stärker dran hingen als andere Länder. Deswegen erklärt sich, sag mal, diese schwache Performance der deutschen Volkswirtschaft aufgrund dieser Faktoren eigentlich ganz gut.
Und das ist dann auch auf der Mikroebene, der Unternehmensebene zu sehen, dass man lieber woanders investiert und sich in Deutschland zurückhält. Kannst du das belegen aus deinen Kundengesprächen, Dieter?
Ja, also auf jeden Fall ist das mittlerweile eindeutig erkennbar. Jetzt muss man aber sagen, das ist jetzt auch kein grundsätzlich neuer Trend. Also unsere Kunden sind schon viele Jahre im Ausland tätig und unter anderem auch, jetzt nehme ich mal die Automobilzulieferindustrie, aufgrund des Kostendrucks ins Ausland gegangen. Also Werke in Osteuropa, Nordafrika, Asien, Mexiko und so weiter sind eigentlich kein neues Phänomen. Was aber neu ist und was schon besorgniserregend ist, ist A, die Dynamik der Verlagerung und insbesondere auch die Tatsache, was wir zunehmend sehen, dass hochqualifizierte Jobs, also ganze Entwicklungszentren ins Ausland verlagert werden. Und da muss man dann schon sagen, diese Jobs kommen so auch nie mehr zurück und die Kunden berichten da schon, dass sie in den Standorten, sei es in Rumänien, sei es aber auch in Nordafrika, gut ausgebildete, hochmotivierte Fachkräfte dort vorfinden und das teilweise halt mit deutlich anderen Kostenstrukturen als bei uns. Und das ist dann schon ein von der Dynamik her mittlerweile ein besorgniserregender Trend.
Das heißt, wir Deutschen müssen da vielleicht auch noch mehr runter von unserem hohen Ross, auf dem wir ja gerne sitzen und denken, wir können das alles besser, gerade die hochqualifizierten Jobs. Ja, jetzt richten sich ja die Hoffnungen auf die neue Regierung, die, denke ich, die Probleme erkannt hat und idealerweise dann auch vieles besser macht. Im Research haben wir ja die Wahlprogramme der Parteien unter die Lupe genommen. Jetzt ist das Wahlergebnis, glaube ich, relativ klar. Es läuft auf eine neue GroKo unter Friedrich Merz und dann vielleicht mit Boris Pistorius als neuem starken Mann der SPD und auch mit Lars Klingbeil hinaus. Moritz, jetzt die Frage an dich. Wo liegen die Schnittmengen und wo die Schmerzpunkte der beiden zukünftigen Partner?
Ja, vielleicht vorweg die Bemerkung, wir haben ja keine neue Regierung. Wir haben ein Wahlergebnis, die Regierungsbildung hat noch nicht mal richtig begonnen und die Frage ist ganz richtig gestellt, weil damit auch klar wird, dass es gar nicht so ein Selbstläufer ist. Wir haben wirklich nur eine Option auf dem Tisch. Das ist die sogenannte Große Koalition, die ja normalerweise immer sagt, die beiden größten Parteien im Parlament verbinden sich. Das ist hier gar nicht der Fall. Und groß ist diese Mehrheit schon gar nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier sehr viele Steine noch auf dem Weg liegen und dass gerade seitens der SPD am Ende ja noch eine Mitgliederbefragung ansteht, wo überhaupt nicht sicher ist, ob die Mitglieder einen Koalitionsvertrag, wie auch immer er dann aussieht, überhaupt gutieren. Ich denke, da gibt es bei einigen schon die Instinkte, dass man hier vielleicht sich nach dieser Klatsche erstmal neu gruppieren muss in der Opposition. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird dann wirklich doch durchgehen, aber für die SPD ist es schon eine Zerreißprobe. Deswegen müssen ein paar Punkte, die der SPD wichtig sind, im Koalitionsvertrag auf jeden Fall vorkommen. Ich denke, wo es besonders starke Differenzen gibt, ist bei Themen der Arbeitsmarktpolitik. Da kann beispielsweise dann die CDU oder SPD einen etwas höheren Mindestlohn anbieten und im Gegenzug dafür, und das ist ja von hoher Symbolkraft, auf der Bürgergeldseite ein bisschen strengere Sanktionen durchzusetzen. Und man kann dann auch tauschen, dass die Schuldenbremse oder mehr Investitionen auf den Weg gebracht werden durch eben eine Reform der fiskalischen Regeln, was der SPD wichtig wäre. Und dafür aber die CDU mehr aufs Gas gehen kann, weil die Regulierung und der mit einhergehenden Entbürokratisierung. Aber daraus wird schon klar, es gibt eigentlich gar nicht viele Überschneidungen. Wir haben ja die Programme, wie du gesagt hast, analysiert und haben geschaut, wie gut passen die zusammen. Und es ist nun eines der Ergebnisse, dass das wirtschaftspolitische Programm der SPD und der CDU überhaupt nicht gut zusammenpassen. Da gibt es eigentlich kaum eine Korrelation. Und deswegen wird das so herausfordernd, die nächsten Wochen Und deswegen müssen wir darauf bauen, dass die Staatsräson und das Verantwortungsbewusstsein der beiden Parteien ausreicht, um hier einen Kompromiss zu finden. Positiv würde ich vermerken, dass seit 18.01 Uhr am Sonntag nach der Wahl oder am Sonntag der Wahl der Ton doch etwas milder und konsilianter ist und die Schärfe rausgegangen ist. Also man will sich bemühen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Ziellinie im Blick. Das wird noch sehr interessant.
Ja, und die Schuldenbremse wird vermutlich gelockert. Dafür hast du dich ja schon lange eingesetzt. Wäre das dann ein wichtiger Lösungsschritt?
Ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Lösungsschritt, denn wir haben keine Zweidrittelmehrheit jetzt unter den neuen Mehrheitsverhältnissen, wenn der neue Bundestag sich konstituiert. Damit wäre die Schuldenbremse auch nicht mehr reformierbar. Jetzt muss die CDU ihre Karten wirklich zeigen. Sie hat so ein bisschen gehatcht im Wahlkampf immer zu sagen, ja, wir wollen die Schuldenbremse, aber wir sind bereit, darüber zu reden. Man darf das aber auch nicht zu hoch hängen. Also die Schuldenbremse allein ist natürlich nicht das einzige Problem, was wir haben. Wir hatten ja auch, als wir Überschüsse hatten, schon zu wenig investiert. Und es liegt auch daran, dass nicht nur das Geld jetzt fehlt, sondern dass damals wie heute das Problem ist, dass die Prozesse viel zu langsam sind. Also da scheitert dann die öffentliche Verwaltung selber an ihrer Bürokratie und an ihrer Regulierung. Das Geld übrig blieb aus dem Investitionshaushalt jedes Jahr immer wieder, weil die Mittel nicht abflossen, weil einfach die Prozesse zu schwierig sind. Das heißt, das muss auf jeden Fall komplementär angegangen werden. Das war auch bei der CDU sehr wichtig und prominent im Wahlprogramm aufgeführt worden. Also Geld löst nicht alles, aber ohne Geld wird die Lösung unserer zerbröselnden Infrastruktur wahrscheinlich nicht gefunden werden.
Also es braucht mehr. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal die Frage an Dieter stellen. Aus der Sicht der Unternehmen, wenn wir die finanziellen Spielräume erhöhen, was wünschen sich dann die Unternehmen? Mehr staatliche Investitionen für bessere Infrastrukturen, für bessere Ausbildung oder vielleicht einfach niedrigere Steuern, damit sie dann selber mehr Spielräume zum Investieren haben?
Auch mit der Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Also zuallererst wünschen sich die Unternehmen tatsächlich verlässliche Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie. Also da ist es wirklich so, man hört teilweise, dass die Lust am Unternehmertum schlichtweg verloren geht. Das ist mal über allem. Jetzt aber zur Frage niedrigere Steuern oder staatliche Investitionen. Ich glaube, da ist es, Moritz hat es gerade erwähnt, die Infrastruktur, zerbröselnde Infrastruktur. Wichtig für alle Unternehmen ist eine intakte und moderne Infrastruktur. Dies betrifft sowohl alle Verkehrswege, das kennt jeder, wenn er Umwege fahren muss bei Brücken, als auch die Digitalisierung. Und da das riesige offensichtliche Investitionsstaus sind, wird also das Thema staatliche Investitionen da ganz vorne auf der Agenda stehen. Und darüber hinaus, und auch das ist bekannt, das Thema Bildung, Investitionen in die Bildung und in die staatlichen Bildungseinrichtungen, auch da ist, glaube ich, ein gewisser Nachholbedarf. Die Steuern, ehrlich gesagt, sehe ich eher fast so als Hygienefaktor. Es ist jetzt relativ selten, dass im Gespräch die Steuern ganz oben auf der Agenda stehen, wenn wir mit den Unternehmen sprechen. Das muss passen, Steuern und ich gehe da mal Sozialabgaben zusammen, das muss wettbewerbsfähige Strukturen geben, aber das ist, wenn ich ehrlich bin, nie das große Thema, wenn wir mit den Kunden sprechen. Dann sind es eher die Themen, die ich gerade erwähnt habe. Also von der Hinsicht, Investitionsstau aufbrechen mit allem, was dazugehört, ist sicherlich ein ganz großes Thema.
Dann hätten wir ja auch schon mal zwei Schnittmengen identifiziert, nämlich Investitionen in die Infrastruktur und ganz klar auch Stärkung von Bildung und Ausbildung. Jetzt haben sich ja die Wähler überwiegend dann doch für Parteien entschieden, die nicht im Staat den universellen Problemlöser sehen. Das heißt aber im Umkehrschluss ja auch mehr Eigenverantwortung. Und da jetzt nochmal die Frage an dich, was machen die Unternehmen eigentlich, um den Anforderungen, zum Beispiel Bildung, Ausbildung, aber auch Infrastrukturen selber zu begegnen? Ich meine, das müssen wir ja als Kreditgeber auch im Auge behalten, ne? Wie sich die Unternehmen da positionieren und anpassen.
Ja, also vielfältig. Also zum einen nimmt man schon wahr, dass die großen Herausforderungen, das Bewusstsein ist da. Das ist bei den Unternehmen entsprechend da und auch in den Strategien und Maßnahmenplänen, so wie ich das sehe, auch übertragen. Was machen sie konkret? Also insbesondere im Mittelstand sehen wir schon, dass sie extrem oder sehr viel in die Ausbildung, Weiterbildung investieren. Das geht auch dahin, dass sogar mittelständische Unternehmen Schulen fördern, eigene Schulen sogar finanzieren, dass die, sag mal, schulische Defizite in Inhouse-Schulungen bei Auszubildenden ausgleichen. Also es wird viel in Bildung investiert. Demografie wurde schon erwähnt, viel über flexible Arbeitszeitmodelle, dort wo möglich, muss man ja auch sagen, geht ja nicht überall. Auch da wird viel gemacht. Und das Thema, was auch angesprochen wurde, Deglobalisierung. Ich meine, das ist, was eingangs von mir ja auch schon erwähnt wurde, den Trend der Investitionen im Ausland wird dadurch natürlich nochmal unterstützt. Also die Kunden lokalisieren sowohl die Produktion als auch die Lieferketten und begegnen damit auch diesem Trend der Deglobalisierung. Und das beschleunigt natürlich diesen Trend auch der Verlagerung. Zur technologischen Transformation oder Entwicklung, Wandel muss man sagen, ja, es wird viel investiert, auch in Digitalisierung. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind, so wie man das sieht, weiterhin auf hohem Niveau. Man muss aber auch sagen, insgesamt ist, sag mal, die Geschwindigkeit der Umsetzung und der Einführung von Innovationen, da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Gründe, ich meine, die sind bekannt, teilweise sind sicherlich auch die regulatorischen Gründe. Aber was ich schon auch sehe, teilweise sind es wir, ich glaube, das sind wir alle gemeint, gesellschaftlich jetzt nicht immer so innovationsfreudig. Und auch da haben wir, glaube ich, Potenzial. Also nicht in jedem neuen Technik muss gleich Teufelszeug stecken. Man kann es auch mal ein wenig technologieoffener angehen. Also auch da gibt es Potenzial, durchaus auch noch bei unseren Unternehmen teilweise.
Ja, und Digitalisierung ist ja aber auch kein Selbstzweck. Also das Digitalisieren, was man vielleicht gar nicht mehr braucht, würde ja auch nichts bringen. Thema ist ja auch, vielleicht sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, geänderten Anforderungen zu begegnen. Ein großes Thema würde ich da gerne noch ansprechen. Das ist Wiederherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit. Ist das für dich, für deine Kunden ein großes Thema? Stellen die sich darauf ein oder warten sie, bis der Staat kommt und sagt, jetzt kommen wir mit den dicken Aufträgen?
Also es wird zum Thema. Also man konnte es ja in der Presse, glaube ich, die letzten Tage auch lesen, dass die ein oder anderen Unternehmen sich jetzt auch schon damit beschäftigen, sich da auch öffnen. Also ein Umdenken ist erkennbar. Man sieht auch, und das sehen wir auch, Geschäftspotenziale da durchaus, auch für den Maschinenbau und so weiter. Aber Stand jetzt würde ich mal sagen, soweit ich das überblicke, mit Ausnahme bei den bereits in diesem Geschäftsfeld tätigen Rüstungsunternehmen, konkrete Aufträge gibt es jetzt noch nicht. Liegt auch daran, dass die Zulassungskriterien und das ganze Prozedere dort auch sehr aufwendig ist. Aber was wir schon sicherlich und was ich auch so einschätze, ist, das Thema wird in den nächsten Monaten eine Dynamik gewinnen und bietet dem einen oder anderen Unternehmen durchaus auch Chancen.
Ja, danke. Dann Umdenken ist natürlich auch ein Stichwort. Umdenken dauert ja oft auch länger. Die neue Regierung steht jetzt vor der Herausforderung, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Das sind zum Teil dann Prozesse, die sehr lange dauern. Ja, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber die muss man natürlich auch absichern durch Maßnahmen, die schnelle Erfolge bringen. Deswegen jetzt zum Schluss nochmal die Doppelfrage an meine beiden Gäste. Was soll die neue Regierung unverzüglich in Angriff nehmen? Und wo muss sie mit langfristiger Optik den Standort Deutschland wieder stärken oder wiederherstellen? Moritz.
Ja, also kurzfristig geht ja meistens gar nicht so viel, aber es geht schon was. Also ich denke, die zwei Hauptpunkte, die man jetzt kurzfristig in Angriff nehmen muss, ist zum einen, und Dieter hat das verschiedentlich angesprochen und völlig zu Recht, denn das ist wirklich die Hauptsorge der Unternehmer, ist Regulierung zurückfahren. Und da ist eigentlich ganz gutes Momentum da. Wir haben ja gerade auf EU-Ebene auch durch diese Omnibus-Gesetzgebung geht es in die ähnliche Richtung, dass man anerkennt, man hat hier vielleicht ein bisschen übertrieben, wir müssen es wieder zurückfahren. Und das wäre sehr wichtig, um eine psychologische Wende auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu produzieren, sagen, jetzt wird es anders. Ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall Bedarf. Das andere, was man kurzfristig machen könnte und kurzfristig machen muss, ehrlich gesagt, aufgrund der sich veränderten Mehrheitsverhältnisse, was wir vorhin schon ansprachen, ist, an die Schuldenbremse ran. Und zwar nicht im Sinne von, jetzt geht alles, sondern klar definiert, welche Mittel dürfen zu welchem Zweck, Kapitalausgaben insbesondere, für welche Art von Investition, für wie lange kreditfinanziert werden. Das müssen wir jetzt auf den Weg bringen, denn ich glaube, ein bisschen mehr als 3 Wochen ist der neue Bundestag dann in Sitzung und dann ist die Chance vorbei, dann ist die Tür zugeschlagen. Langfristig würde ich sagen, gibt es eine Priorität. Wir sind ein Land mit immer schneller schrumpfender Erwerbsbevölkerung. Wir brauchen mehr Produktivität und dafür gibt es 3 Prioritäten. Das ist Bildung, Bildung und Bildung.
Danke, Moritz. Dieter, sehen die Unternehmen das ähnlich?
Ja, jetzt wird es schwer, weil es geht tatsächlich jetzt aus Unternehmersicht und auch aus meiner Sicht in die ähnliche Richtung. Also das Thema Planungssicherheit und zur Planungssicherheit gehört nun mal auch eine Finanzierungssicherheit. Sehe ich genauso wie Moritz ganz oben oder sehen auch die Unternehmen ziemlich oben auf der Agenda, weil nur dann kann man ja verlässlich langfristig auch Aufträge vergeben und sich darauf einstellen. Also das ist etwas, was ich auch so sehe. Und dann muss, glaube ich, und das ist Sisyphusarbeit, tatsächlich an die Rahmenbedingungen und an die Genehmigungsverfahren, an die Bürokratie im Großen und Ganzen gegangen werden. Und das ist ja keine Aufgabe jetzt der Regierung in Berlin allein. Ich meine, das geht ja über die Länder, Kommunen und überall. Also da, das ist wirklich eine große Aufgabe. Da muss rangegangen werden mit positivem Beispiel von der Regierung aus Berlin. Und das Thema Bildung, Moritz hat es auch erwähnt, sehe ich auch als Dringlichkeit. Ganz hoch von der Dringlichkeit, allerdings natürlich von der Wirkung erst mit einem gewissen Zeitverzug, bis wir da Ergebnisse sehen, dauert es halt nun ein paar Jahre. Also zusammengefasst, also ich möchte jetzt auch nicht mit der Regierung tauschen, weil die Herausforderungen und die Themen sind so vielfältig und umfassend, da wird es eine enorme Ausdauer brauchen und wir können uns nur alle wünschen, dass das dann auch so umgesetzt wird und die Ausdauer da ist. Also von der Hinsicht deckt sich meine Aussage, die Aussage der Unternehmen, wie ich sie wahrnehme, mit denen von Moritz.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir ja doch einen klaren Arbeitsauftrag an Friedrich Merz. Vielleicht ihr beide ja auch Einfluss in Berlin, indirekt über Entscheidungsträger, wäre ja zu wünschen. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, Deutschland wartet noch auf eine neue Regierung. Wir im LBBW Research bleiben dran. Unter der Leitung von Moritz Krämer. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie das nächste Mal wieder herein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich
Moritz Krämer,
Dieter Rösler
und Bernd Ferno. Und der darf Sie auch noch auf unseren Disclaimer auf der Homepage hinweisen. Und auf der Homepage finden Sie natürlich auch unsere Studien. Bis zum nächsten Mal.
LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.